Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute geht es um Größe und um Erfolg. Unser Thema heute lautet Grown-Ups, Erfolgsfaktoren für das Wachstum von Digitalunternehmen in der Gründermetropole Berlin. Ha, so ein langer Titel. Ich sage auch gerne Getting Big, Staying Big. Das ist so mein Mantra für heute. Und das ist eine ganz besondere Aufnahme, denn ich befinde mich nicht in unseren heiligen Hallen, sondern in einer richtig charmanten, schön schallgedämmten, danke dafür, Heiner, Fabrikhalle, wo das schöne Unternehmen Momox sitzt, die mittlerweile wie alt geworden sind?
15.
15 stolze Jahre. So, und aus diesem Anlass haben wir uns hier mal versammelt, gleich zu sechst. Großer Aufschlag für irgendwie große Themen und wollen darüber reden, was uns alles groß macht. Und vielleicht fangen wir mit einer kleinen kurzen Vorstellungsrunde an. Ladies first habe ich ja gelernt, deswegen mal zu meiner Linken.
Ja, hallo, ich bin Claudia Frese, ich bin die CEO von MyHammer.
Schwingst du auch manchmal selber den Hammer? Bist du handwerklich begabt?
Nicht besonders.
Ja, passt ja zum Geschäft. So, und ganz links außen, eigentlich ein Podcaster-Kollege, darf ich ja sagen, der liebe Thilo, hallo.
Thilo Bono, Gründer und CEO von PiaboPair.
Was machst du selber für Podcasts? Erzähl doch mal einen Satz, ich sehe dich immer fleißig Inhalte produzieren.
Das heißt Business Class und da geht es natürlich um die führenden Köpfe der Digitalwirtschaft. Die ist ja unserem Herz sehr, sehr nah und da geht es natürlich darum, wirklich auch der Gesellschaft vor allen Dingen zu vermitteln, welche Veränderungen gerade stattfinden. Da ja viel neu stattfindet und die Politik mehr und mehr auch unser Leben dort eingreift und reguliert, ist natürlich wichtig, dass da draußen auch verstanden wird, was das alles bedeutet, was wir hier jeden Tag so fabrizieren im B2B und B2C-Bereich und welche neuen Trends und Technologien auf uns zukommen. Insofern ist, denke ich, Podcast ein gutes Medium, das auch in die breite Öffentlichkeit zu transportieren.
Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zefdesk, vorstellen. Wir benutzen Zefdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden. Und Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zefdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und Zefdesk wird von der Offenburger Zefdesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter Zefdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten 3 Monate sichern, wenn du einfach auf zefdesk.de/digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes. Du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Aber merk dir das schon mal vorweg, zefdesk.de/digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten 3 Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware. Das ist ja eine schöne Brücke zu uns hier, weil wir haben ja auch digitale Köpfe. Und jetzt machen wir mal rechts außen weiter. Da sitzt jemand, der mir potenziell dabei helfen könnte, meine Russischkenntnis immer wieder aufzufrischen. Der gute Markus. Herzlich willkommen.
Markus Witte, Gründer und CEO von Bubble.
Und wie viele Sprachen sprichst du?
12. Nein.
Programmiersprachen mitgerechnet, ne?
Programmiersprachen mitgerechnet.
Sehr gut, sehr gut. Und daneben ein alter Bekannter. Wir haben uns ja schon irgendwie gefühlt ganz, ganz oft gesehen und ich war in deinem Büro schon mit Kanzlerin Merkel das letzte Mal, glaube ich. Lieber Jens, schön, dass du da bist. Sag doch auch ein paar Worte zu dir.
Ja, ich bin Jens Begemann, Mitgründer und CEO von VUGA.
Gut. Was macht VUGA für alle, die es noch nicht kennen?
Ja, VUGA macht mobile Spiele und zwar nicht so für die klassische Gamer-Zielgruppe, sondern 80% unserer Nutzer sind Frauen, Durchschnittsalter ist 45 Jahre und die spielen unsere Spiele auf Tablets und Smartphones.
Sehr schön. Und last but not least, unser Gastgeber, der gerade schon mal ein bisschen ein paar Worte gesagt hat, aber jetzt mal ein paar mehr zu sich. Nicht nur im Alter seiner Firma, sondern auch, wer er ist und was er macht.
Ich bin Heiner Krucke, CEO von Momox. Was macht Momox? Wir kaufen und verkaufen all die Dinge, die noch ein zweites Leben gebrauchen können.
Ich habe gelernt, das heißt jetzt Pre-Loved Fashion, wenn man Klamotten sozusagen noch.
Ja, mal. Zum Beispiel.
Ist bei euch alles Pre-Loved?
Es gibt auch Pre-Loved Books oder Pre-Loved CDs oder Pre-Loved Games.
Aber reale Games, keine virtuellen vom Handy?
Nee. Die in der Schachtel.
Die in der CD.
Ja, das haben wir nicht gemacht in unseren 10 Jahren VUGA bisher. Alles war digital.
Gut, lieber Heiner, da du heute so ein bisschen Gastgeber bist, was heißt ein bisschen, du bist heute Gastgeber, Punkt. Was hat dich denn bewogen, über irgendwie Erfolgsfaktoren und Grown-Ups reden zu wollen? Ist das so ein bisschen, wenn man älter wird, dass man zurückblickt?
Ja, genau. So kurz vor dem Sterbebett, ja, denkt man noch drüber nach, was man... Nein. Also, Momox ist 15 Jahre geworden, habe ich eben gerade gesagt. Momox ist wahrscheinlich dadurch bekannt, dass wir manchmal nicht so bekannt sind. Definitiv haben wir noch nie irgendwie eingeladen zu einem Roundtable. Und so als Geburtstagsgeschenk haben wir uns gedacht, Mensch, wir könnten ja mal auch neue Sachen in die Richtung machen. Und wir laden mal zu einem Roundtable ein. Berlin ist, glaube ich, immer mehr bekannt als eine Internet- und Startup-Metropole. Darüber vergisst man aber auch gerne, dass es Unternehmen gibt, die schon ein bisschen länger am Markt sind und auch sehr erfolgreich im Markt sind. Und genau darüber fanden wir, sollte man mal sprechen.
Genau. Und ich fand das auch spannend, als du meintest, so, ich habe hier so ein Roundtable zu moderieren, kannst du das nicht machen? Habe ich gleich gesagt, wer kommt denn da? Und dann hast du gesagt, der und der und der und die und die und die. Und da habe ich mir genau das gedacht, dass das eigentlich für viele spannend ist und vielleicht auch mal über Berlin hinaus. Also wir werden heute sicherlich ein paar Berlin-Faktoren sagen, aber mich freut auch, wenn man irgendwie in Detmold, in Wattenscheid oder wo auch immer das ein oder andere mitnimmt. Ich meine, es gibt ja auch kleine Orte, wo große Unternehmen, gerade Mittelständler sitzen. Ne? Gut. Aber straight rein, du hast dir als Thema vorgegeben Erfolgsfaktoren für das Wachstum. So, wenn du mal zurückblickst auf Momox, 15 Jahre, was würdest du denn sagen, waren so eure Hypothesen, mit denen ihr damals an den Start gegangen seid? Und was davon hat sich vielleicht auch bewahrheitet oder was waren dann so die kritischen Faktoren?
Also wenn man die Startup-Geschichte von Momox sich anschaut, dann unterscheidet die sich schon von vielen Startups, die man heute so kennt. Ja, wir sind nicht mit dem großen Businessplan gestartet, sondern wir sind sozusagen in unsere Gründung reingestolpert. Die Idee war, erstmal die eigene Familie über Wasser zu halten und mit dem Unternehmen zu finanzieren. Eigentlich auch ein schönes Ziel, ja, ein profitables Unternehmen aufzubauen, mit dem man sich selber finanzieren kann. Das hat geklappt. Und wir haben aus dieser ursprünglichen Idee viel, viel mehr gemacht. Wir sind heute ein Unternehmen, 1700 Mitarbeiter, letztes Jahr 200 Millionen Euro Umsatz. In der Tat profitabel. Ich glaube, wir konnten das erreichen, weil es drei wichtige Kundennutzen gibt, die uns so über den Weg von Momox begleitet haben und die heute aktueller sind denn je. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Das ist zweite das Thema attraktive Produkte zu attraktiven Preisen. Und das dritte ist ganz einfach verkaufen.
Was heißt ganz einfach verkaufen?
Ganz viele von uns haben gebrauchte Dinge zu Hause, die man nicht mehr täglich braucht. Ganz viele von uns sammeln die dann irgendwo in der Ecke und sagen, das verkaufe ich jetzt mal. Irgendwann stellt man fest, das müsste ich mal verkaufen. Claudia und ich waren bei eBay, haben da auch fröhlich dann über eBay verkauft oder später ich auch bei eBay Kleinanzeigen oder bei Ricardo. Wenn man da arbeitet, dann macht man das auch und dann sagt man, Mensch, es ist ja viel einfacher auf eBay, Ricardo oder eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, als auf den Flohmarkt zu gehen, das über irgendwelche anderen Kanäle zu machen. Das stimmt auch. Aber warum sammeln sich dann immer diese Haufen in Kellern oder in Arbeitszimmern, wie gerade jetzt bei mir auch wieder? Weil es eben doch kompliziert ist und wahnsinnig viel Zeit kostet, irgendwie so ein Buch über zum Beispiel eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Bei Momox ist es viel einfacher. Nimmst du dir dein Handy, scannst mit unserer App den Barcode. Wir sagen dir, kaufen wir oder kaufen wir nicht, sagen dir sofort den Preis. Wir zahlen das Porto, du schickst das ein, bekommst dein Geld und damit ist das Thema für dich gegessen. Und das offensichtlich kommt doch bei vielen Kunden noch viel besser an als dieses komplizierte Verkaufen auf Flohmarkt, eBay-Kleinanzeigen oder über die Internetauktion.
Gut, also ich merke, du bist Überzeugungstäter. Wenn du Ricardo, ja, eBay und dann noch Momox machst, dann schimmert ein Handelsmann in dir. Also ich versuche mal so Learnings abzuleiten. Also okay, Thema Nachhaltigkeit, was irgendwie für Umwelt tun, was der Gesellschaft auch wieder rückzahlt, Pricing und was du gerade gesagt hast, war ja eigentlich, also eigentlich ein bisschen die klassische E-Commerce-Denke auch. Verfügbarkeit, Preis und vielleicht auch noch Service drumherum. Jetzt habt ihr ein sehr physisches Gut. Wie ist denn das bei dir, Jens? Du hast ja auch damals Wooga gestartet, wenn ich mich richtig entsinne. Wooga stand das für World of Gaming oder World of Games?
Genau, ne? Ganz genau, ja.
Bei dir ist es dann ganz anders. Du verkaufst Zauberstäbe und Schwerter und die sind halt aber virtuell. Also du hast sozusagen...
Ja, und heute virtuelle Dekorationen. Also unser erfolgreichstes Spiel heißt June's Journey und da ist einer der größten Erfolgsfaktoren, dass die Menschen ihre virtuelle Insel dekorieren und Dekorationen und Gegenstände kaufen. Ja, ja, es ist alles sehr digital und nicht physisch. Und es funktioniert sehr gut, da wir die Einstiegshürden so weit gesenkt haben. Das ist nicht nur Wooga, das ist die ganze Spielebranche. Als wir angefangen haben, vor 11 Jahren, wenn du da spielen wolltest, dann bedeutet das normalerweise den Kauf einer Konsole, dann den Kauf eines Spiels von 50, 60 Euro, am besten noch einen zweiten Controller, der das gleiche kostet. Du hast mehrere hundert Euro investiert und wenn du davor noch nie ein Spiel gespielt hattest, dann brauchtest du auch erstmal mehrere Stunden, bis du überhaupt verstanden hast, wie das funktioniert mit den doppelt und dreifach belegten Tasten. Und das war unsere Vision schon damals, diese Einstiegshürde zu senken. Die Spiele sind kostenlos, zunächst damals auf Facebook, heute auch im Apple App Store und auf Google Play. Man lädt die kostenlos herunter und dann kannst du spielen. Und die meisten Spieler, ungefähr 90% der Spieler, geben auch nie Geld aus. Die ungefähr 10%, die Geld ausgeben, machen das dann freiwillig, entweder weil sie uns was Gutes tun wollen oder weil sie die Zusatzfunktionen, die sie damit kaufen können, wirklich wertschätzen.
Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass 10% deiner Nutzerschaft quasi eigentlich nur dein ganzes Auskommen erwirtschaften, deinen ganzen Umsatz.
Ja, es ist schon so, dass wir auch Werbeanzeigen innerhalb der Spiele haben. Das haben wir auch vor einem Jahr schon mal gesagt. Das war ungefähr damals schon ungefähr ein Viertel des Umsatzes. Und das sind Werbevideos, die wir aber auch dem Nutzer nicht aufzwingen oder der Nutzerin, sondern die man sich anschauen kann. Und wenn man sich die anschaut, bekommt man eine Belohnung im Spiel. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, ich möchte jetzt eine Werbeanzeige sehen, dann läuft die 30 Sekunden und dafür bekomme ich dann eine virtuelle Währung innerhalb des Spiels. Und ja, also es funktioniert über sehr große Nutzerzahlen.
Und was waren deine Hypothesen, mit denen du damals an den Markt gegangen bist? Also eine haben wir gelernt, Barriers of Entry für den Nutzer senken, sonst baut man Barriers of Entry für die Konkurrenz auf, da mal für den Nutzer gesenkt. Mit was für einer Hypothese bist du an den Markt gegangen und hast gedacht, das kann funktionieren?
Ja, also unser ursprünglicher Plan von Ende 2008, also das ist jetzt 11 Jahre her, das Einzige, was sich bewahrheitet, war die Grundhypothese. Diese Grundhypothese, Spiele sind zwar schon ein großes Geschäft, aber sie sind in der Gesellschaft noch nicht wirklich weit verbreitet. Und wir haben gesagt, Spiele als Unterhaltungsform, jeder spielt gerne, das ist uns angeboren als Menschen. Wir wollen Spiele genauso weit verbreitet machen wie andere Formen von Unterhaltung, wie Musik, Video, wie andere Formen, die man kennt. Und die Hypothese, die hat sich bewahrheitet. Alles andere, alle anderen Annahmen damals waren falsch.
Na, was ja bei dir auch spannend ist, finde ich, ihr seid eine Firma, die ist sehr schnell gewachsen, sehr erfolgreich gewesen, hat sehr viel Aufmerksamkeit gezogen. Also ich erinnere mich noch, ihr habt, ich glaube, es war sehr richtig und sehr smart, sehr viel Geld investiert in schönes Büro und viel in Mitarbeiterkultur. Dadurch sind viele Leute in eure Räume auch gekommen und haben irgendwie diesen Spirit quasi aufsaugen können. Das ist bei Games auch ein bisschen dankbar, ne? Kann man so eine...
Schön bunt.
Ja, kann man schöne bunte Sachen an die Wände machen. Und dann kam ja aber so ein Moment, wo euer Erfolg, ich will gar nicht sagen eine Delle gekriegt hat, aber wo sich der Markt eigentlich radikal gedreht hat, als dieses ganze Thema Facebook-Gaming, Social Networks auf einmal auf Mobile ging und ihr euch komplett neu erfinden musstet. Wie habt ihr das eigentlich gemacht?
Ja, also das war schon auch mit unsere Schuld. Also wir haben den Wechsel von lokalen sozialen Netzwerken wie StudiVZ zu Facebook und dann von Facebook zu Mobil, der hat sehr gut funktioniert. Und dann waren wir extrem erfolgreich auf den mobilen Plattformen, waren zu selbstbewusst. Wir dachten, alles, was wir anfassen, wird zu Gold und hatten auch so eine gewisse Erfolgsarroganz. Und gleichzeitig hat sich der Markt so verändert, dass auf einmal so diese Mundpropaganda und virale Verbreitung über Facebook wegfiel. Facebook bereitete seinen Börsengang vor und beschloss, wie diese Verbreitung der Spiele Geld zu nehmen, indem man Anzeigen schaltete. Und die Gratisverbreitung über Nachrichten an Freunde, die wurde quasi komplett abgeschaltet. Und wir haben also uns total verzettelt, unterschiedliche Zielgruppen ausprobiert, unterschiedliche Genres ausprobiert, hatten nicht genug Kompetenz in diesen Bereichen und waren wirklich 2 Jahre in Folge, eigentlich sogar 3 Jahre in Folge, haben wir kein einziges erfolgreiches Spiel herausgebracht, haben unsere bestehenden Spiele vernachlässigt und gleichzeitig wurde der Markt härter, haben dann auch Verluste gemacht, haben Mitarbeiter entlassen. Das waren wirklich 3 Jahre Krise.
Also man merkt, groß zu werden ist gar nicht immer nur so einfach, wie das von außen aussieht. Ne? Hinterher wirkt so eine Erfolgsgeschichte immer wie einfach zugefallen. Mittendrin merkt man, es ist manchmal ein ganz schöner Tornado, oder?
Ja, das ist so. Also von außen, wenn man nur so ab und zu auf Unternehmen guckt, dann sieht das vielleicht aus wie eine Gerade vom Start nach oben in die Ecke als Erfolg. Aber ich glaube, von innen in den allermeisten Unternehmen ist das wirklich eine Achterbahnfahrt. Und deswegen spreche ich da auch ganz offen drüber, weil das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig war zwischendurch. Von riesigem Erfolg zu großen Verlusten. Und jetzt in den letzten 2 Jahren geht es uns wieder extrem gut. Das liegt schon daran, weil ich damals auch Fehler gemacht habe, 2014. Zum Glück haben meine Investoren mir dann das Vertrauen geschenkt, dass ich die auch wieder selber korrigieren darf. Das ist ja auch nicht oft so.
Einer hat gerade ganz bedächtig genickt, als er meinte, es ist keine Gerade.
Absolut nicht, ja. Also ich glaube, dass wir alle hier Jens total zustimmen können. In jedem Unternehmen, immer wenn jemand was startet, kann ein Haufen schief gehen und geht auch schief. Und diese Nahtoderfahrungen, die haben ganz, ganz viele von uns. Das ist dann überhaupt nicht lustig. Krisen kann es geben ganz am Anfang und dann denkt ihr, super, jetzt geht's nach oben, jetzt wird nur noch alles erfolgreich. Aber Krisen kommen immer wieder vor. Unser Geschäft entwickelt sich wahnsinnig schnell. Ja, das, was heute super funktioniert, mag morgen gar nicht mehr funktionieren, weil ein Partner was ändert, weil der Markt sich ändert. Und das vernachlässigen wir gerne auch immer wieder. Man denkt dann, ja Mensch, ich bin so agil, ja, und ich passe mich an und ich erfinde mich ständig neu. Und man stellt dann in so einer Krisensituation fest, wahrscheinlich nicht genug.
Gut, also haben wir schon mal weitere Learnings. Der Markt verändert sich, man muss agil bleiben. Und diese Too-Big-To-Fail-Denke kann einem manchmal zum Bumerang werden. Liebe Claudia, jetzt müssen wir auch mal über MyHammer in dem Zuge reden. Also ich habe eine ganz lustige Beobachtung gemacht, als du hier reinkamst und Jens hat dich begrüßt und meinte, ja, MyHammer, da gab es ja mal so eine Phase, war sein Satzanfang und er wollte beenden mit, da waren ganz viele Jamba-Mitarbeiter bei euch. Und ich habe bei dir so den Reflex gemerkt, dass du meintest so, ja, stimmt und ach und also ihr habt ja auch ein bisschen Bumpy Ride durchaus hinter euch und seid gleichzeitig aber auch total bekannt und total geschätzt für das, was ihr tut mit MyHammer. Wie hast du das denn erlebt?
Also ich würde Heiner 100% zustimmen. Völlig normal. Also wir sind jetzt nächstes Jahr 15 Jahre alt. Wir sind 2005 gegründet, 2006 live gegangen. Und in der Zeit hat sich der Markt total verändert, in alle möglichen Richtungen, sowohl digital als auch der Handwerksmarkt. Und hat aber auch sich das Unternehmen, ich weiß nicht, 3-mal selbst neu erfunden mindestens. Und das ist sicherlich nicht fertig. Also da müssen wir noch ein paar Mal. So, ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei. Insofern kann ich über die Anfangsjahre nur das erzählen, was ich von außen beobachte. Ich kenne MyHammer als Unternehmen, aber schon seit 2008. Ich kenne die meisten meiner Vorgänger auch persönlich ganz gut.
Deiner Vorgänger, also Plural, da merkt man mal. Also ja, wie gesagt, es sieht nicht, ist nicht einfach von außen.
Die Idee, grundsätzlich zu sagen, es ist echt schwer, einen guten Handwerker zu finden. Und also die Gründungsstory von Maihammer ist ja, dass wir sind schon sozusagen entstanden aus einem wirklichen Internet-Urgestein, aus der Abajo. Und Abajo ist so eine Firma, die ist 1995 gegründet worden von einem der ersten Internet-Entrepreneure in Deutschland, Ingo Endemann. Und der hatte sich so ein Schloss gekauft bei Neuss von seinem ersten Geld, weil es an die Börse gegangen und brauchte halt Leute, um das zu renovieren und fand sie nicht. Und daraus ist sozusagen Maihammer entstanden. Und dann hat er es aber relativ zügig verkauft und muss man ehrlicherweise auch sagen, nicht mehr so viel damit zu tun gehabt. Aber der Punkt ist, die Idee ist immer noch dieselbe. Es ist wahnsinnig schwierig, einen guten Handwerker zu finden. Es ist intransparent, es ist total fragmentiert und die Leute sind jetzt auch nicht super internetaffin. Also sie gehen auch nicht immer ans Telefon. Und für Verbraucher, für Hausbesitzer einfach zu machen, ist immer noch das, was wir tun. Und egal, wie das Geschäftsmodell dahinter und die Firma dahinter und die Plattform dahinter, und ob es jetzt eine Plattform ist oder eine App oder irgendwas anderes in der Zukunft, das wird immer unsere Idee sein. Alles, was da drunter ist, hat sich radikal verändert.
Thilo und ich haben ja gerade unsere Büros renoviert. Also wir kennen ja Handwerkermarkt gerade ganz gut. Ich glaube, er hat ein bisschen das Glück, dass seine Hausverwaltung auch welche am Start hatte. Also eigentlich, euer Geschäftsmodell muss ja gerade noch gefragter sein als vor ein paar Jahren vielleicht. Was würdest du denn aber in der Retrospektive sagen, wenn du sagst, du hattest Vorgänger, Plural, es war nicht immer einfach, die Märkte ändern sich. Das Problem, was ihr löst, ist eigentlich sinnvoll. Was waren denn die Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass ihr trotzdem groß wurdet und bliebt mit allen Ups und Downs, die man nimmt und dass ihr heute auch noch sozusagen das machen könnt, was ihr machen wollt? Ihr Lieben, falls ihr auf der Suche nach einer PR-Agentur seid, dann hat eure Suche jetzt womöglich ein Ende gefunden, denn ich habe mir überlegt, weil ich so oft gefragt werde, ob ich gute PR-Agenturen kenne, dass ich das mal systematisieren sollte. Deshalb habe ich unter digitalkompakt.de/PR, ganz einfach zu merken, digitalkompakt.de/PR, eine kleine Abfrage gebaut. Da müsst ihr einfach nur eintragen, was ihr für Kommunikationsziele habt, was ihr für ein Unternehmen eigentlich seid, worauf es euch ankommt, etc. pp. Also alles Sachen, die ihr aus dem Ärmel schüttelt. Und dann gucke ich mal, ob ich eine gute PR-Agentur kenne, die zu euch passen könnte. Ich habe über die Jahre nämlich viele kennengelernt, weil die arbeiten ja quasi mit mir zusammen, wollen mir Informationen verkaufen, in Anführungsstrichen. Und auf dem Wege habe ich mir ein paar rausgesucht, von denen ich glaube, dass man sie guten Gewissens empfehlen kann, weil sie gute Arbeit machen. Das heißt, wenn du auch eine suchst, geh einfach mal auf diese Seite, digitalkompakt.de/PR, tipp ein, was du brauchst. Wenn ich eine gute kenne, stelle ich sie dir per E-Mail vor. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann gebe ich dir kurz Bescheid und es kostet dich gar nichts. Also ich will kein Geld dafür haben, dass ich dir dann Kontakt anbahne, sondern es ist einfach nur ein Service von uns. In diesem Sinne, wenn du auf der Suche bist, digitalkompakt.de/PR.
Also ich glaube, es gibt so eine Handvoll Hard-Skill-Faktoren, die du einfach drauf haben musst ab irgendeiner Wachstumsphase, um so ein Digitalgeschäft erfolgreich führen zu können. In der Startup-Phase ist es was anderes. Da brauchst du vor allem Gründergeist und Energie und musst einfach losstarten. Aber dann kommt ziemlich schnell so, ne, entweder du failst oder du hast eine echte Chance und dann musst du wahrscheinlich relativ schnell anfangen, dir ein kleines Set von Hard-Skills an Bord zu holen, wenn du die nicht selber hast schon, was meistens nicht der Fall ist. Und das ist Acquisition. Wo kriege ich meine Kunden her? Es kann Vertrieb sein, es kann Acquisition Marketing sein, je nachdem, was es für ein Geschäftsmodell ist, aber du musst irgendwie deine Leute an den Start kriegen. Das ist Plattform und Scaling, Tech-Kompetenz, gerne kombiniert auch mit Kundenfokus, also alles, was UX ist, und Operations. Je nachdem, was es ist, wenn es ein endkundenorientiertes Geschäft ist, glaube ich, musst du einfach irgendwann sehr gut sein im Kundendienst. Und das sind die Skills. Ist eigentlich ziemlich überschaubar. Und dann musst du noch lernen, wie man eine Firma ist. Du musst halt irgendwie das Formale hinkriegen und dein Management-Skill, irgendein Level muss halt stimmen. So, das sind die für mich unmittelbaren Faktoren, die man braucht. Und jetzt kommt der eigentlich fast wichtigste Punkt, und das musst du halt haben, das ist irgendwie immer dasselbe. Dann brauchst du aber etwas, das ist viel, viel schwieriger, du brauchst Product-Market-Fit. Ein so tiefes Verständnis von dem, was du deinen Kunden anbieten und das dann auch monetarisieren möchtest, dass es einfach Sinn macht. Und dahin zu kommen, ist meistens 2, 3 Iterationen.
Und wie habt ihr das geschafft? Also ich erinnere mich, bei euch gab es ja wirklich alle möglichen Themen. Adverse Selektion war ein Thema. Die guten Handwerker nutzen es nicht, die schlechten schon. Dann habt ihr irgendwie auch mal probiert in Richtung Branchenbuch. Also das hat immer unterschiedliche Schmerzen gehabt. Also es ist auch echt nicht leicht, was ihr da tut, weil der Markt da kompliziert ist. Wie habt ihr diesen Product-Market-Fit hingekriegt?
Der Schlüssel dafür ist tatsächlich, sich nicht zu schade zu sein, und das geht von der Geschäftsleitung an in jedes Team, jeden Tag mit deinen Kunden zu reden. Irgendwie sehr simpel, aber irgendwie auch echt schwierig. Wann hast du das letzte Mal mit einem deiner Kunden telefoniert? In meinem Fall letzte Woche Dienstag, weil ich habe einen Auftrag. Okay, war mein eigener Handwerker. Aber wirklich mit denen reden, die wissen das ja, was sie brauchen. Wir alle sind ja in so einer Digital-Bubble irgendwie auch drin und finden uns alle ganz geil und so. Aber das bewahrt uns nicht davor, uns mit den Leuten tatsächlich, ich weiß nicht, telefonierst du mit Spielern? Bestimmt, oder?
Ja, natürlich. Wir hatten vor knapp 2 Wochen 5 unserer Spieler in Berlin, 10 Tage lang. Wow. Also wir haben einen Wettbewerb gemacht, unsere Spieler von June's Journey, was habt ihr für versteckte Talente? Die konnten Videos einsenden, wir haben dann Sieger gekürt und hatten 5 Leute da aus Brasilien, USA, Indonesien, Spanien und den Niederlanden. Und die waren 10 Tage in Berlin. Wir haben denen Berlin gezeigt, die haben das Büro besucht, wir waren Abendessen, wir waren in den Gärten der Welt und so weiter. Und das war wirklich inspirierend. War auch für die ganze Firma inspirierend. Weil das, was wir machen, ist ein digitales Produkt, das kann man nicht so richtig anfassen. Wir haben da Millionen von Nutzer, die sind anonyme Zahlen, die man in dem täglichen E-Mail-Bericht sieht. Ja, wirklich zu sehen, wie die dann, die kamen bei uns ins Büro, haben geweint, weil sie ihre Idole treffen, die sie aus unseren Community-Aktivitäten kennen. Also das war für die so wie Backstage bei ihrer Lieblings-Popgruppe zu sein. Genauso war das. Das war schon sehr inspirierend und ich glaube, ich auch für die ganze Firma sehr emotional.
Und die Verständigung habt ihr mit Bubble gemacht?
Ja, das ging dann in Englisch und Händen und Füßen. Das waren so die Hauptwege, das zu tun.
Speaking about Bubble, jetzt wieder auch bald um. Was hast du gesagt? Wie groß ist euer neuer Space?
11.000 Quadratmeter.
11.000 Quadratmeter. Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile?
Wir sind im Moment 750. Der neue Space wird bis zu 1.000 fassen. In die Zukunft zu gucken, ist ja immer schwierig. Aber in der Vergangenheit war es immer so, dass sobald wir eingezogen sind, wir schon abgesehen haben, dass es jetzt nicht mehr lange reicht. Vielleicht hört das ja irgendwann auf, dass man auch so an Leuten so stark wächst. Aber das sehen wir dann.
Ja, weil ich bin da ganz fasziniert von. Ich finde, man neigt immer dazu, von außen Firmen zu unterschätzen oder ganz einfach, manchmal auch zu überschätzen. Und bei euch habe ich noch so die Fotos von den Gründern, wie auf so einer Brücke, glaube ich, stehen in Erinnerung. Ich glaube, es waren 3, ne? Wenn ich mich nicht täusche, oder?
Es waren 4
am Anfang. 4 sogar. Macht man sich gar keine Vorstellung. Und wie habt ihr das geschafft, von 4 Jungs auf einer Brücke zu irgendwie, okay, 1.000 Mitarbeiter können schon wieder eng werden?
Ja, geschafft ist so die eine Seite. Andere Seite ist, wir haben halt auch eine ganze Menge Glück gehabt. Ich glaube, das gilt für alle, die hier in der Runde sitzen, sonst wären wir nicht da. Das vergisst man immer so gerne. Zu Erfolg und Überleben gehört immer eine ganze Menge Glück. Reden wir gerne weg und sagen, ja, wir haben das so bewirkt und haben das Richtige getan. Was das Richtige ist, weiß man aber erst nachher. Mein Mitgründer und unser CTO sagt immer, man kann schon ganz schön viele Sachen falsch machen, wenn man die richtigen Sachen richtig macht. Was sind aber die richtigen Sachen? Weiß man eben nachher. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge von den Sachen, die sich als richtig rausgestellt haben, richtig gemacht. Nicht alles. Natürlich auch da keine gerade Linie. Wir haben unter anderem auch gelernt, dass Krisen sind wichtig, so wie auf eine Art Krankheiten wichtig sind. Wenn man nicht ab und zu mal eine Erkältung hat, dann lässt das Immunsystem nach. Und wenn ich als Organisation nicht ab und zu ein bisschen unter Stress komme, dann werde ich auch nachlässig und zu langsam. Dann fehlt so ein bisschen die Kante. Das heißt, wenn ich nicht von außen eine Krise kriege, weil der Markt sich dreht, wird es irgendwann eng, weil ich einfach behäbig werde als Team. Nochmal zurück, warum haben wir das geschafft? Ich glaube, ein wichtiger Faktor für uns war Anpassungsfähigkeit, die gar nicht so sehr an uns lag, sondern daran, wir hatten einfach kein Geld. So 4 Jungs auf der Brücke, ja, genau. Wir waren im Hinterzimmer einer Modelagentur. Das hört sich extrem viel glamouröser an, als es tatsächlich war. In der Großbärenstraße, es war in Kreuzberg, das war jetzt kein großes Kino und wir hatten überhaupt kein Geld, außer das eigene. Da ist man relativ flexibel, wenn man merkt, man reitet tote Pferde. Und das hat uns, glaube ich, am Ende gerettet, weil gerade in unserer Industrie gab es ganz viele so Shootingstars, die man sah, die unheimlich viel Sichtbarkeit und gar kein Geschäftsmodell hatten. Und dann ist es auch schnell wieder vorbei. Das konnten wir uns schlicht nicht leisten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Kundenfokus ist dann einfach auch gar keine Wahl. Wenn du eben nicht für Investoren arbeitest am Anfang, sondern für Kunden von Tag 1, bist du da, wo die Kunden sind und hörst auch zu, weil davon hängt einfach mal hart deine Existenz ab.
Thilo, dich habe ich mir ja bis zum Schluss bei dem kleinen Austritt jetzt hier aufgehoben. Also gefühlt bist du immer dabei. Also du machst gar nicht die ganzen Firmen, aber du bist bei ganz vielen dabei. Und was ja auch ganz charmant ist, mal zu merken, wie hier manchmal Netzwerke entstehen. Also Heiner und Claudia kennen sich irgendwie von eBay. Jens und du wart beide ganz frühe Jamba-Mitarbeiter. Also so entstehen ja manchmal auch so Knoten. Wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, deine letzten 10, 20 Jahre in dieser Branche, wo du quasi die Seitenlinie warst, du zuckst die Augen, du bist doch schon so lange dabei. Siehst jünger aus, als du erfahrungsseitig bist. Siehst du die Punkte auch so? Wie nimmst du das wahr? Was waren so die Faktoren, die du immer wieder gesehen hast, die irgendwie aus kleinen Eiern große Hähne gemacht haben?
Also speaking of Knoten, ich glaube, Jens erinnert sich, dass er derjenige war, der mich eingearbeitet hat bei Jamba, da vor 18 Jahren war es, 17 Jahren, vom ersten Arbeitstag. Insofern klar, also Netzwerke sind das absolut Entscheidende. Man schaut allein, wie viele Unternehmen aus den Mitarbeitern von Jamba, um bei dem Thema zu bleiben, entstehen. Es ist ja nicht nur Jens, es ist auch ein Christian Vollmann, der mit meinem Video danach gestartet ist, jetzt mit nebenan sehr erfolgreich ist. Da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Insofern sind es auf einen die Netzwerke, sich auch gegenseitig zu unterstützen, wenn man schaut, wo dann auch zusammen was, um dabei zu bleiben, dann auch investiert haben. Gründer, die sie dann letztendlich eigentlich auch hervorgebracht haben. Und natürlich daraus auch Role Models entstehen, die ja auch wieder zurückgeben in die Community. Also beispielsweise Zalando-Gründer, die jetzt selber auch wieder als Investoren aktiv sind. Also das sind ja immer Kreise, die letztendlich sehr hilfreich sind und wo auf der einen Seite natürlich Role Models entstehen, wo andere wieder ein Beispiel dran nehmen können. Sag, guck mal, der hat es geschafft und der hat auch als kleiner Mitarbeiter irgendwo angefangen. Und jetzt hat er selber ein erfolgreiches Unternehmen. Auf der anderen Seite, dass eben das Ökosystem dadurch auch funktioniert, dass es wieder zurückgibt. Das ist ja einer der Faktoren, die auch das Silicon Valley groß gemacht haben, dass man irgendwo einen Exit gemacht hat und dann selber als Business Angel wieder aktiv ist. Und insofern sind diese Dinge ganz entscheidend. Und wenn wir über Role Models sprechen und auch Sichtbarkeit, ist natürlich auch immer das Thema am Anfang, wenn wir zurückdenken, Piabo haben wir 2006 gegründet. Wenn man da mit einem Journalisten gesprochen hat und gesagt hat, Mensch, ich habe ein heißes Startup und einen tollen Gründer und darum geht's, habe ich gesagt, Mensch, rufen Sie mal an, wenn Sie in 6 Monaten noch leben. Da war ja null Offenheit. Das haben wir heute, haben wir eine Luxussituation, haben wir so viele Tech-Blogs und halt jede Tageszeitung hat irgendwie eine Digitalseite etc. Die Sichtbarkeit ist ja heute eine ganz andere als noch vor 13, 14 Jahren. Und insofern, das hilft natürlich auch hier so einem Standort und so einem Cluster auch hier zu bilden. Das eine ist sozusagen dann Netzwerke. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, dass das auch internationales Talent uns attracted, wenn wir dran denken, an die Sichtbarkeit von Gründern von Soundcloud zum Beispiel oder ein Gründer von GoEuro etc. Ja, also Leute, die eigentlich gar nicht ursprünglich aus dem Ökosystem kommen, aber natürlich sehen, hey, da passiert was, da sind Dinge sichtbar. Das zieht solche Dinge an, baut ja auch spannende Unternehmen auf, die nächsten Unicorns, zieht auch mehr internationales Talent an, was für alle uns hier in der Runde unglaublich wichtig ist. Und auch natürlich das Thema Employer Branding, ne, was den Standort natürlich auch hilft, zu sagen, hey, hier bist du nicht allein, hier gibt es auch andere, die aus Amerika, aus Indonesien, aus wo auch immer kommen. Und so kommt ein Effekt zum anderen. Das ist das Geld, das sind die Leute, das sind die Role Models, die da sind, das sind die Medien. Und insofern sind diese Knoten, hört sich so negativ an, aber das löst Knoten und wird zu Netzwerken.
Und jetzt musst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich für mein Buch damals irgendwie über die Samwas recherchiert habe. Thilo Bono steigt aus dem Flugzeug aus, ich glaube in Rom. Die Wortwahl, die ich damals genutzt hatte, war irgendwie ein SMS-Gewitter erreichte ihn. Oliver Samwa sagte...
Die erreicht mich öfters, aber...
Nicht nur dich wahrscheinlich. Sofort alles ausbuchen, MTV, Viva, das geht durch die Decke wie verrückt, so sinngemäß. Ja? Das heißt, du warst eigentlich derjenige, der, korrigiere mich, wenn ich mich irre, der damals eine PowerPoint-Präsentation abgefilmt hat mit Musik von Das Boot und so die ersten Jamba-Musiken quasi verkauft hat. Und was ist das für ein Typ, so ein Samwa zum Beispiel? Was macht der, um irgendwie Wachstum, um Erfolgsfaktoren zu befördern?
Also diese Anekdote ist insofern interessant, weil sie eben auch zeigt, was so eben typisch starke Gründer ausmacht, eben auch keine Angst vom Scheitern zu haben. Also damals war meine Aufgabe, einfach mal alle Kanäle durchzutesten, was könnte funktionieren. Und dann haben wir Videotext gehabt. Gibt es sowas heute überhaupt noch? Videotext geschaltet, 5.000 Euro. 5.000 Euro in der Anzeige bei der Bravo, 5.000 Euro in verschiedenste Kanäle und eben 5.000 Euro auch eben bei MTV und Viva. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr beim Fernsehen anruft, ich habe hier 5.000 Euro, hätte gerne mal einen Werbespot geschaltet. Dann legen die erstmal die Hörer wieder auf. Das gehört also auch viel Überzeugungsarbeit dazu. Lasst uns doch mal testen. Ne? Und aus den 5.000 können ja schon auch mal 5 Millionen werden, wenn es funktioniert. Das ist ja auch eine neue Denke, die bei Partnern letztendlich ja auch wichtig wurden. Insofern war es so, dass viele Kanäle natürlich, Videotext war nicht das Goldene vom Ei und viele andere Dinge auch nicht. Aber die 5.000 Euro haben halt den Weg zu vielen, vielen Millionen, die dann in TV-Advertising gelandet sind, geebnet und da den vollen Fokus auch drauf zu setzen und klar Entscheidungen auch zu treffen, den Weg dann auch zu gehen, hilft natürlich. Und insofern muss man sagen, dass diese Fokussierung, sich da auch nicht ablenken zu lassen und klar seinen Weg zu gehen, natürlich ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist. Als PR-Agentur kann man sagen, naja, kommt jetzt hier, was in die Personalmanufaktur möchte, PR, und nächste Woche kommt eine politische Partei und dann kommt irgendwie ein Chemiekonzern. Aber zu sagen, nein, lieber die Nummer 1 in der Nische und einen klaren Fokus, in unserem Fall auf die digitale Wirtschaft und eben für Unternehmer zu kämpfen, für sie die Fahne hochzuhalten, das ist eben dann eine klare Positionierung. Und wenn man für etwas steht, dann wird auch an einen gedacht, denn Mensch, das ist doch der, der immer irgendwie die Startups groß macht oder für die Unternehmer arbeitet etc. und die Tech-Companies dort repräsentiert. Und das spricht sich rum. Da helfen natürlich auch wieder dann natürlich die Netzwerke, wenn man sagt, Mensch, das ist der, der steht für was, ist klar, für was positioniert. Und es ist ganz, ganz entscheidend, sich da auch nicht zu verzetteln. Und du hast vorhin die Themen so schön gesagt. Die Investoren haben ja immer das Ganze zusammengefasst in diese 5 T's. Also Team, Technologie, Traction, Timing natürlich auch ganz, ganz wichtig und auch Territory. Also ist das Ganze auch natürlich global skalierbar. Und da haben sich auch die Investoren, die natürlich auch einen wichtigen Teil dazu beitragen, diese Dinge vorwärts zu bringen, wahnsinnig geändert. Also wenn man damals noch mal 10, 15 Jahre zurückschaut, hätte man das Venture Capital streichen können. Das war eher so, gibt es das Ding auch schon in Amerika? Dann machen wir das, ja. Heute hat sich das ja auch wahnsinnig geändert und Geld spielt ja eigentlich heutzutage, also wenn eine gute Idee hat, ein gutes Team und die 5 T's einigermaßen gut verargumentieren kann, also Geld ist heutzutage ja kein Problem mehr.
Ihr Lieben, wisst ihr, es gibt Werbepartner, bei denen es einem manchmal nicht so leicht fällt, sie interessant zu präsentieren. Und dann gibt es wieder solche, wo es fast beschämend ist, dass man dafür bezahlt wird, ein so cooles Produkt vorzustellen. Und heute ist so ein Tag. Und zwar möchte ich euch das ultimative Weihnachtsgeschenk für eure Kinder vorstellen, die Tonibox. Die Tonibox ist ein digitales Audiosystem für Kinder und es bringt das zusammen, was eigentlich zusammen gehört, nämlich Hören und Spielen. Es handelt sich dabei um eine total schön gearbeitete Box, die robust und hochwertig verarbeitet ist, auf die eure Kinder dann Figuren stellen können, die Hörspiele, Geschichten, Musik oder auch selbst aufgenommenes enthalten. Ihr setzt die Figur drauf und es wird abgespielt oder ihr nehmt sie einfach runter und das Hörspiel pausiert. Leiser und lauter macht ihr über Drücken von zwei Ohren an der Box und gespult wird durch Klopfen auf die Seite. Ich sag euch, die Tonibox und die Tonis sind so intuitiv, schon kleinste Kinder können das bedienen und mit den handbemalten Hörfiguren können eure Kinder wirklich stundenlang spielen und in andere Welten abtauchen. Es gibt neben den Tonis mit Hörspielen, Geschichten, Musik oder Wissen auch sogenannte Kreativ-Tonis, die 90 Minuten Platz für eigene Geschichten, Lieder oder Sprachnachrichten bieten und sich über die Toni-App bespielen lassen. Und ich sage euch, es ist ein echtes Highlight, wenn Papa auf Geschäftsreise ist oder Oma und Opa aus 200 Kilometer Entfernung die Gute-Nacht-Geschichte für das kleine Kind aufsprechen. Wirklich, wirklich toll. Also, wenn ihr ein ideales Weihnachtsgeschenk für eure Kinder sucht oder auch ein Geschenk allgemein und ihr habt keinen Bock, so einen Spielzeugstapel zu kreieren, der dann doch im Januar nur wieder in der Schublade verschwindet, dann kauft euch die Tonibox, ganz einfach zu finden unter tonis.de. Tonis schreibt sich mit IE und genießt unglaublich viele Stunden mit euren Kindern, die ihr nicht vergessen werdet. Wie immer verlinke ich euch das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Jens, kann ich dir eigentlich noch irgendeine Anekdote aus Samba-Zeiten entlocken? Hast du so Erfolgsfaktoren bei denen gelernt?
Ja, also dieses Thema Fokus, was ja aus Tilos Anekdote gerade klar wurde, das habe ich natürlich auch stark erlebt. Also ich erinnere mich, da gab es eine Zeit, da hat Jamba ein B2B-Geschäft gemacht. Da haben wir uns also fokussiert und Sachen gemacht, die im Grunde eine Webplattform, wo man Klingeltöne kaufen konnte für einen Panasonic, für Siemens, für andere und das Endkonsumentengeschäft. Und ungefähr genau zu dieser Zeit, wo dann TV explodierte, war es also so, dass eine Delegation aus Korea anreiste von einem koreanischen Handyhersteller. Und Olli mich, glaube ich, eine Stunde vorher sagte mir Bescheid, ja, da kommen jetzt gleich diverse Leute für einen gesamten Tag Workshop. Ich habe keine Zeit, ich muss mich hier um TV kümmern, du machst das jetzt. Maximal eine Stunde, danach sind die wieder weg. So, und das war also dann mein Job. Olli kam kurz rein, sagte, ja, hallo, ich habe heute keine Zeit, das hier macht der Jens. Diese Delegation war, wie gesagt, für den gesamten Tag angereist und nach einer Stunde waren die dann eben wieder weg. Und das ist etwas, wie ich jetzt mit meinen Partnern nicht umgehen würde, aber was diese extreme Fokussierung zeigt. Das ist sicherlich eins der Dinge, die auch bei WUGA uns sehr geholfen haben. Also Markus von Bubble hat gerade auch unter anderem das Thema Glück angesprochen. Thilo hat das Thema Fokus angesprochen. Das waren beides extreme wichtige Faktoren in dem ersten Jahr von WUGA.
Und man sieht daran eben auch, weil wir gerade über Scheitern ja gesprochen haben und Fehler machen, wenn der Fokus Unternehmers nicht mehr da ist, die nicht mehr weg sind, das haben wir bei Jamba ja klar gesehen. Die Kundenbasis war da, man hat über Handy Musik und Spiele gekauft etc. Jamba hat das Potenzial gehabt, Spotify zu werden, mit den zugängigen Zahlungen, allem drum und dran. Aber wenn natürlich dann der Drive der Kunden raus ist, ne? Und dann kommen dann Manager oder Investoren und übernehmen es dann oftmals auch schwierig, da wirklich dann das nächste Unicorn draus zu machen. Ne?
Wie machst du das denn eigentlich heute, Thilo, wenn ein Unternehmen auf dich zukommt, was vielleicht noch nicht Nummer eins in seinem Markt ist oder was auch noch nicht so bekannt ist und du sollst es groß machen? Also Aufmerksamkeit ist ja dann ein Ziel, um Größe zu erzeugen. Hast du so einen Handwerkskasten, den du dann zückst?
Also da gibt es keinen Standard und wir sind ja da so ein bisschen so das Berghain der Agenturen, weil letztendlich sind wir ja nicht skalierbar. Wir müssen ja auch gucken, wen wir da reinlassen und an uns ranlassen, weil wir ja auch letztendlich eine Verantwortung haben, für wen wir die Fahne hochhalten. Insofern müssen wir natürlich immer schauen, wie ein Investor auch, für wen geben wir sozusagen unsere Stimme, unsere Ressourcen letztendlich her. Und was wir sehen ist, dass natürlich das Thema Employer Branding immer wichtiger wird. Also jeder will um die besten Köpfe natürlich kämpfen. Das ist Teil einer jeden Kampagne, sich natürlich auch als guter Arbeitgeber dort zu positionieren. Das ist natürlich gerade auch die Unterscheidung bei schnell wachsenden Unternehmen ist, Ergebnis zu liefern. Also da hat keiner Zeit, erstmal 6 Monate und ein großes Kommunikationskonzept und 20 Workshops zu machen, dann geht es darum, wann bin ich in der Bildzeitung. Ne? Also da sind natürlich auch einfach gegenüber klassischen Unternehmen und wachsenden Unternehmen natürlich auch andere Faktoren, die da sozusagen eine Rolle spielen. Und heutzutage natürlich dreht sich der Markt insofern, dass ja eben nicht nur die Journalisten ich als Zielgruppe habe, sondern oftmals auch politische Entscheidungsträger, ne? Die sehr schnell dabei sind, auch vielleicht ein Gesetz zu machen oder Regulierungen einzufordern, wenn wir gerade an Fintech-Unternehmen reden. Wir haben Situationen, wo es darum geht, Speaking Opportunities sich auch natürlich bei Investoren auf Konferenzen Investor Relations zu betreiben. Es geht darum, Partnerschaften zu schließen. Also die Stakeholder sind ja wirklich nicht nur die Kunden, sondern sind ja viele andere auch. Insofern ist man natürlich mit den begrenzten Mitteln, die so ein Startup und eine High-Growth-Company hat, natürlich alles unter einen Hut bekommen werden. Da spielt natürlich Social Media auch eine große Rolle, Reichweiten bei LinkedIn etc. Also da ist schon ein bunter Blumenstrauß. Und was ich immer vor allen Dingen sage, ihr seht nicht immer PR als Pressemitteilung, jetzt von einer Pressemitteilung zur nächsten, sondern schaut, dass ihr wirklich hier eine gute Sichtbarkeit schafft und gerade auch den deutschen Gründern immer, übrigens ein großer Unterschied zu den Amerikanern, auch wirklich sich selber auch den Personal Brand des Führungs Vertriebsteam nach außen zu stellen. Weil im Endeffekt, Menschen interessieren sich für Menschen. Und das ist sozusagen etwas, wo die deutschen Gründer manchmal etwas zurückhaltend sind und sagen, ach, ich möchte mein Produkt für mich sprechen. Dass man sagt, ja, dein Produkt kann aber nicht sprechen. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ja. Und gerade wenn sozusagen der Brand noch nicht so bekannt ist, interessiert man sich natürlich, wer sind eigentlich die Köpfe? Glaube ich an die Köpfe? Glaube ich mit Investoren, wo das Team also ganz entscheidend ist? Ist es da draußen eben auch für Leute, die mit dir Kooperationen machen, mit dir arbeiten wollen? Das ist immer einfacher, wenn du von denen irgendwas schon mal gehört hast oder gelesen hast. Aber da ist gerade ja auch im deutschen Markt Wind of Change und da hat man viel auch von den Silicon Valley Companies gelernt.
Jens, wie ist das eigentlich so beim Thema Geld? Also Thilo hat ja auch schon gesagt, jetzt liegt das Geld auf der Straße. Ihr wart ja auch im Dienst. Ich erinnere mich, du hast in einem Interview mal zu mir gesagt, andere Leute kamen zu dir und meinten, bei der Firmenbewertung hätten sie schon längst verkauft und wären nicht noch an Bord gewesen. Also solche Finanzierungsrunden habt ihr damals auch angezogen. Wie wichtig war denn eigentlich der Faktor Investoren? Weil du auch gesagt hast, du durftest den Change begleiten.
Ja, das war damals extrem wichtig. Also als wir damals angefangen haben, war von Anfang an klar, wir gehen hier in einen Markt, da gibt es weltweite Konkurrenz. In den USA gab es eine Firma, die hieß Zynga, in London gab es eine Firma, die hieß Playfish, die hatten alle schon zweistellige Millionenbeträge. Da können wir jetzt nicht organisch aus unserem eigenen Cashflow herauswachsen, sondern es war von Tag 1 aus klar, wir brauchen externe Investoren und haben dann als Gründer unser gesamtes Erspartes in die Firma gesteckt, kein Gehalt gezahlt und wir hatten 150.000 Euro Startkapital, das war so das erste halbe Jahr. Und dann haben wir es geschafft, dass ein deutscher Investor, Holzbrink Ventures, damals investiert hat. 500.000 Euro haben die damals investiert. Wir hätten lieber gerne 1 Million gehabt, aber das war damals einfach ein zu großer Betrag, 1 Million Euro Investment damals zu bekommen für eine Firma. Wir hatten ein Produkt und waren so einen Monat weg vom Launch. Aber damals 1 Million Euro in dem Stadium zu bekommen, war extrem schwierig. Heute fließen da schnell dann mal 5 in so einem Stadium. Aber es war halt damals eben anders. Das hat uns dann ermöglicht, im Grunde die nächsten 6 bis 12 Monate zu finanzieren. Dann haben wir gelauncht am 1. Juli 2009. Da kommt jetzt der Faktor Glück ins Spiel. Ich glaube, wenn wir bei VUCA alles ganz, ganz genauso gemacht hätten, aber 6 Wochen später, wären wir wahrscheinlich gescheitert. Weil wir am 1. Juli gelauncht haben, genau das Timing getroffen haben, durch Glück bei Facebook virale Verbreitung zu haben. Nach 4 Monaten hatten wir 6 Millionen monatlich aktive Nutzer. Durch virale Verbreitung keinen Euro Umsatz, aber 6 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und genau in der Phase haben wir dann 5 Millionen Euro Investment aus London bekommen. Und das war damals extrem selten, so einen großen Betrag in so einer frühen Phase. Die Firma war ja gerade 9 Monate alt. Ich glaube, 20. Oktober war das Geld auf dem Konto. Und am 1. November hat Facebook seine Plattform verändert. Ein paar Wochen später hatten wir dann statt 6 Millionen Nutzer noch 2,5. Das war also einfach Glück und Timing. Aber dieses Geld hat uns dann ermöglicht, uns zu verändern, neue Spiele zu entwickeln und nachhaltig erfolgreich zu werden. Und das wäre damals ohne dieses Geld, ohne dieses Kapital nicht möglich gewesen. Da hätten wir im internationalen Wettbewerb keine Chance gehabt.
Ist so ein bisschen dann auch eine Lehre, dass man sein Haus nicht auf fremden Grund bauen darf, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat wie du?
Du meinst die Abhängigkeit von den Plattformen, ja. Also es ist sicherlich so, dass das eine große Abhängigkeit war. Wir hatten Glück, wie gerade gesagt. Wir haben ein paar, glaube ich, Entscheidungen auch richtig getroffen. Wir haben beschlossen, unsere Spiele auf StudiVZ abzuschalten, als das noch die Hälfte von unserem Umsatz war. Aber der Trend war so klar, dass Facebook gewinnen würde, dass das in dem Moment dann auch wieder, Stichwort Fokus, die richtige Entscheidung war. Also ich glaube, Plattformen können schon extrem helfen, extrem beschleunigen. Auch Apple und Google in den Anfangszeiten des App Stores waren ja so Königsmacher, die dann durch Featuring dafür gesorgt haben, dass einzelne Apps richtig groß geworden sind. Insofern, das war, glaube ich, schon richtig damals. Inzwischen sind wir ein Grown-up und wir machen uns nicht mehr abhängig von einzelnen Plattformen, sondern wir versuchen, unsere Kundenbeziehungen so direkt wie möglich zu halten. Und natürlich gibt es unsere Spiele im App Store und auf Google Play. Es ist quasi eine technische Notwendigkeit. Aber die Kundenbeziehung und die Marke und die Art und Weise, wie wir neue Kunden gewinnen, ist direkt und nicht mehr abhängig von den Plattformen.
Wie habt ihr denn mit Bubble den finanziellen Teil gekriegt? Von der Modelagentur, was sich immer noch wie ein Luxusproblem anhört, da Hintergrund zu wohnen, zu Tausenden von Quadratmetern jetzt?
Wir haben kurz vor der Finanzkrise 2008, wiederum Timing, auch eine kleine Runde geclosed, damals unter 1 Million auch, und haben dann irgendwann nochmal einen Kredit aufgenommen. Damit sind wir eigentlich durchgekommen. Wir haben dann trotzdem später noch mehr Kapital an Bord geholt, um flexibler und schneller zu sein. Für uns war Geld tatsächlich nicht der große Faktor. Wir haben, um auf über 100 Millionen Umsatz zu kommen, nicht viel Geld gebraucht, deutlich unter 10. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir in einem Sektor unterwegs waren, der damals gar nicht so attraktiv schien. Sprachen lernen, das ist doch Bildung. So E-Learning, da dachte man an so CD-ROMs mit Macromedia Director-Anwendungen. Das wollte einfach keiner machen. Dadurch haben wir da in ein Wespennest gestochen, was uns sehr weit gebracht hat. Haben wir schon auf das richtige Pferd gesetzt.
Und wie habt ihr die Internationalisierung hingekriegt? Weil ihr habt ja wirklich auch den Faktor, eure Kunden sitzen ja überall auf der Welt.
Das ging erstmal relativ organisch, weil wir naturgemäß mit mehreren Sprachen gestartet sind. So innerhalb von Europa, wunderbar. Wenn man das schon international nennen kann. Das ist ja eigentlich Binnenmarkt und fühlt sich eigentlich fast wie Heimatmarkt an, wenn man es digital sieht. Die Schallgrenze war im USA. Konsumermarkt USA war eine harte Nuss, war für uns auch klar. Wenn wir das schaffen, dann wird es einen riesigen Unterschied machen. Das war unglaublich hart. Ist, glaube ich, für alle, die aus Europa im Konsumentenmarkt in den USA eine Art von Marke bauen wollen, irgendeine Art von Absatz haben wollen, immer interessante Reise.
Wie macht das denn eigentlich bei Momox? Ihr seid doch auch international aktiv, oder Heiner?
Genau, wir sind international aktiv. Vielleicht nochmal referenzierend. Wir haben eigentlich da eine schöne Parallele zu Bubble. Sind auch die ersten Jahre komplett eigenfinanziert gewesen. Erst im Jahr 5 haben wir überhaupt fremdes Kapital gebraucht. Finanzierungssumme, die wir insgesamt aufgenommen haben, ein bisschen ähnlich wie Bubble. Geld war nie der große Treiber. Ich würde sogar umgekehrt sagen, das Geld, was wir dann mal hatten, hat uns als Organisation vielleicht auch ein bisschen überheblich und gleichzeitig zu risikofreudig gemacht, was dann zu einer entscheidenden Krise im Unternehmen geführt hat. Und eine Stärke des Unternehmens ist, dass wir in der Tat auch sehr kostenbewusst sind und auch sein müssen als Händler. Ja, im Kern sind wir natürlich Retailer. Ja, wir alle wissen, Margen im Handel sind typischerweise gering. Und da kann man dann halt auch mit kleinen Fehlern schon mal die nächste Krise steuern. Internationalisierung haben wir komplett getrieben aus organischen Entwicklungen. Wir haben nie die große Finanzierung gebraucht, um nach Österreich zu gehen, um nach Frankreich zu gehen. Das Gleiche gilt für Diversifizierung, also auch in andere Kategorien, Kleidung. Aber auch dafür haben wir kein fremdes Geld aufgenommen, sondern finanzieren all das Wachstum aus eigenem Cashflow.
Jens hat gerade ganz bedacht genickt, als ihr meintet, Arroganz. Ist das so ein bisschen, dass man Hybris kriegt, wenn man so groß wird?
Ja, bei uns war es so, wir waren dann so erfolgreich und so profitabel. Also das Bankkonto wuchs jeden Monat um einen 7-stelligen Betrag. Und wir haben dann gedacht, alles, was wir anfassen, wird erfolgreich. Und haben dann uns wirklich komplett verzettelt. Also unsere eigentliche Kernzielgruppe, das, was in der Branche Casual Games genannt wird, also Leute, die sich eigentlich nicht als Gamer begreifen, die haben wir dann verlassen und haben alles probiert. Also wirklich vom Shooter bis zum Rollenspiel, rundenbasiertes Strategiespiel, Echtzeitstrategiespiel. Wir haben wirklich alles gemacht. 200 Mitarbeiter, die nur Neuspielentwicklung gemacht haben, außer uns, außerhalb unseres Kerngeschäfts. Und haben dann auch im Board-Meeting Gespräch geführt, auch teilweise getrieben durch unsere Investoren. Ja, unser Kontostand ist jetzt ja hier deutlich über 20 Millionen. Was machen wir denn jetzt damit? Und wenn man die Frage stellt, was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Das ist ein ganz, ganz großes Alarmzeichen. Und das hat dann auch zu unserer Krise geführt, bis wir uns dann rückbesonnen haben auf unsere Stärken, die uns auch groß gemacht haben.
Du lachst, habt ihr das auch bei Bubble, dass ihr gerade 20 Millionen habt und überlegt, was ihr macht?
Letzteres vor allen Dingen nicht. Dass Investoren solche Diskussionen treiben, ist ganz natürlich, weil Investoren haben genau eine Sache, und das ist Geld. Und das muss dann den Unterschied machen. Da sind Unternehmer eben anders. Kennen das Problem aus Diskussionen mit Investoren ganz gut. Aber keine Ahnung, vielleicht haben wir zu viele Schwaben und Schotten im Board, die dann ihre Stereotypen zusammen einbringen. Wir haben uns zum Glück die Frage noch nie gestellt.
Aber lerne ich daraus, dass man sich manchmal vor Investoren sogar auch ein bisschen schützen muss? Dass die einen sozusagen mit diesem Hyper-Growth auch manchmal eher in sozusagen negative Richtung schieben können?
Absolut. Ist ein zweischneidiges Ding. Du hast halt Leute, die eine ganze Menge gesehen haben und eine ganze Menge Muster mit einbringen können und sagen so, das haben wir schon gesehen, das ist normal, das müsste jetzt kommen. Das hilft. Ist aber andererseits so, dass die schon anders auf ein Geschäft drauf gucken, weil sie einfach auf einer anderen Größenordnung testen. Für die Organisationen ist nicht so wichtig, ob dein Geschäft überlebt, sondern die Frage ist, wird das jetzt richtig groß oder nicht? Und wenn es nicht richtig groß wird, dann ist auch egal. Und das sieht man als Unternehmer und als Team oft anders. Und sagt dann, naja, wenn ich mich hier auf, was weiß ich, 20 Millionen Umsatz einpendle, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Und auch wenn man das nicht will, klar, der Plan geht woanders hin, aber man hat dann ein anderes Risikoprofil. Das muss man halt wissen und im Kopf haben.
Wenn man jetzt mal so zurückguckt, also du hast ja eben, Claudia, für MyHammer gesagt, eigentlich gibt es so ein paar Hausaufgaben, die man machen muss. Haben die sich verändert? Also du hast jetzt was wie Operations gesagt, du hast nah am Kunden dran sein gesagt, also eigentlich Klassiker auf eine Art. Ist das heute noch genauso, wie als du angefangen hast oder als deine Firma begonnen hat, oder merkst du schon auch Wandel?
Das hat sich total verändert. Ich glaube auch, das wird sich weiterhin total verändern. Zum einen, glaube ich, sind wir in den Arbeitsmethoden einfach moderner geworden alle. Nicht nur in den letzten 10 Jahren, sondern vielleicht sogar, wenn man ein bisschen länger noch zurückguckt, das ganze Thema von agilem Zusammenarbeiten, diversen Teams und so weiter, das ist ja eigentlich eine Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, 8 oder 10 Jahre höchstens. Und was heute Standard ist, war vor 10 Jahren Cutting Edge und eigentlich noch vor 8 Jahren Cutting Edge. Also insofern, das, glaube ich, hat sich total weiter verändert. Technologien haben sich total weiter verändert. Also Dinge, für die man vor, weiß ich nicht, 5 oder 10 Jahren noch richtig lange programmieren musste. Die konnte man jetzt quasi einfach fertig runterladen oder so holst du irgendwen und der macht ein paar Bausteine zusammen. Andere Technologien, die es noch gar nicht gegeben hat, kommen jetzt rein und es wird wieder verändern. Die Devices haben sich total verändert. Mit Ausnahme von VUCA sind wir alle durch die Transformation vom Desktop zum Telefon gegangen.
Sind wir auch Facebook.com mobilen Geräten.
Und dann sind wir jetzt, also ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass in 10 Jahren jeder noch ein Telefon hat. Das ist die nächste große Transformation, glaube ich. Was ist denn das nächste Device? Mal gucken. Die Dienste an sich im Kern werden dasselbe sein, aber das, wie sie geliefert werden, wird sicher sich verändern. Und das Gleiche gilt für die Marketingkanäle. Ne? Jeder kennt die Google-Geschichte so oder so. Ne? Irgendwie war man immer irgendwann abhängig von Google und dann ist man irgendwie mit irgendwelchen Strafen belegt worden und dann ist es ein ganz tiefer Einschnitt in die Firmenfinanz. Die Geschichte kann jeder erzählen. So irgendwo zwischen 2009 und 2014 gefühlt sind wir alle mal gepandert worden.
Das merke ich mir als Begriff, gepandert werden. Geil.
Das ist halt so. Ne? Du kannst da nicht davon ausgehen, da habe ich einmal sozusagen geschnitten Brot erfunden und dann bleibt es auch so. So funktioniert das nicht.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!